Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Darmstadt freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal traf, ich sag mal, das Los der Glückseligkeit, die fantastische Clara Müller. Und Clara Müller kann sich freuen, denn Clara Müller hat zum einen gerade, zumindest zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, eine wundervolle Umgebung um sie herum. Oh, da merke ich gerade, da können wir eine Brücke bauen zu ihrem Job, dazu gleich mehr. Und zwar hat sich Clara Müller mir zugeschaltet aus Dänemark. Sie war gemeinsam mit Freunden und ihrem Team, auch dazu gleich mehr, auf Workation. Ein Konzept, das mir komplett fremd ist, aber es scheint so zu sein, als würde man in den Urlaub fahren und auch irgendwo mal arbeiten. Ich kenne das alles nicht. Hab mir das aber mal von ihr erklären lassen und warum sie das eigentlich macht und wie das so aussieht. Das war ganz interessant. Und das ist das eine, warum sie sich freuen kann. Sie ist gerade in Dänemark und ich bin bekannter Maß, ne? Ich erzähle es ja ständig. Großer Freund des Landes. Und zum anderen kann sie sich freuen, denn sie und ihr Team, und jetzt kommen wir schon näher mal an ihren Job ran, sie und ihr Team namens Pipapo Games, fantastischer Name, ein Entwicklerstudio aus Hamburg, wurde von eben dieser indirekt jetzt gefördert und unterstützt, nämlich von der Game City Hamburg, ein Förderprogramm und vieles mehr. Die haben Pipapo Games ausgezeichnet als eines der wenigen Teams, die dieses Jahr wieder die Prototypenförderung bekommen, also ein Batzen Geld, um das aktuelle Projekt weiterzutreiben und die Entwicklung auch tatsächlich zu realisieren. Und das ist der Grund, diese Pressemitteilung, als ich das gelesen habe, warum Clara Müller jetzt heute hier sitzt. Denn sie arbeitet gerade mit ihrem Team von Pipapo Games an einem Spiel namens, und ich lese den Titel jetzt einmal vor, Map, A Game About Maps. Zitat Ende. Also, das ist ein Kartenspiel und ich bin, der Titel steht jetzt schon fest dieser Folge, ganz glücklich über mein kleines Wortspiel, ne? Geht gerne alle nochmal zurück. Karten-Spiel ist korrekt so geschrieben in Anlehnung daran. Naja, ich bin da wieder stolzer darauf, als es eigentlich angemessen wäre. Jedenfalls, das ist ein ganz faszinierendes Ding. In dem Spiel sind wir als 12-jähriges Kind unterwegs und unsere Aufgabe ist es, die Landschaft, die wir da erkunden, ne? 3D-Umgebung, wir schauen über die Schulter so in diese Spielwelt hinein, alles sehr bunt und farbenfroh, aber nicht zu bunt, nicht zu farbenfroh. Und unsere Aufgabe ist es, diese Welt zu kartografieren, also wirklich rumzulaufen, sich besondere Punkte in dieser Welt anzusehen, die zur Orientierung dienen könnten, Ruinen, Häuser, Siedlungen, andere Dinge, und die dann auf der Karte zu vermerken. Und das, ich sag's auch in der Folge, ist so ein Spielkonzept, man hört das, finde ich, und denkt sich, okay, warum gab's das nicht schon viel früher, das ist ja fantastisch. Das geht so ein bisschen in die Nische und soll es auch in die Nische der Cozy Games hineingehen. Also durchaus ein Spiel mit Herausforderungen, auch darüber werden wir sprechen, aber von der gesamten Aufmachung her soll es eher eine gemütlichere Spielerfahrung sein und ich bin davon ganz angetan. Ich mag das ja ohnehin, auch darüber werden wir sprechen, Karten in Spielen sich mal anzugucken und zu überlegen, wie Spiele das für sich so gelöst haben und dann ein Spiel zu machen, das vor allem darin besteht, selbst eine Karte anzufertigen. Da gibt es eine ganze Menge an kreativem Potenzial, was man freisetzen kann, und auch deswegen freute ich mich so, dass Clara Müller ausgerechnet aus dem Team her ist, denn sie hat die Aufgabe, als Environment Artist diese Landschaften maßgeblich mitzugestalten. Und das ist natürlich ganz fantastisch für unser Gespräch, weil wir dann mal an der Quelle der Weltenerschaffung hier sitzen, und da habe ich hier auch einige Fragen gestellt. Nur um sie mal genannt zu haben, das restliche, ganz famose Team besteht aus Annika Neumann, die ist Lead Programmer, Lukas Hort, der wird auch hier in der Folge mal erwähnt, Game Designer und Programmer, oh Gott, das Wort, Laura Hanschel, Concept und Character Artist, und dann gibt es noch Ali Popper, Sound und Music, und Jennifer Wagner für Social Media, auch über sie werden wir ganz kurz sprechen. Nur um die Namen mal genannt zu haben, ist ja auch ganz schön, ist ja auch ein ganzes Team, aber Clara Müller, sie ist heute da, hatte nur ein Mikrofon zur Verfügung, das ist schon in Ordnung so. So, apropos, was sage ich denn? Ja, also, ich bin wieder hier, das ist jetzt eine sehr erzwungene Brücke, aber das muss ich noch kurz loswerden. Ich bin wieder hier, ich war ja in Deutschland unterwegs und habe Handouts verteilt, und wenn ihr euch jetzt fragt hier draußen, welcher Fiebertraum ist denn jetzt hier ans Mikrofon getreten, dann kann ich euch sagen, die Auflösung für diese Kurzanekdote, die befindet sich in der letzten Folge von Okay Cool packt aus, das ist der monatliche Blick hinter die Kulissen dieses Projekts, und da erzähle ich davon, warum ich gerade durch Deutschland gereist bin, um Papiere zu verteilen. sinngemäß. Ich möchte das ganz kurz hier an dieser Stelle nochmal auch verlauten, weil das ja so große Neuigkeiten sind. Wer, wie gesagt, die Details nochmal nachhören will, frei verfügbar für alle hier im selben Feed, okay, cool, packt aus. Nochmal die Kurzfassung, okay, cool, ne? Dieses journalistische Projekt, was ich jetzt hier schon seit über 4 Jahren betreibe, um Gottes Willen, ist gewachsen. Und zwar gibt es nun seit ganz kurzem und frischen einen neuen Seitenarm von okay, cool namens okay, cool History, ein Ort, ein Sammelbecken von Formaten und Ideen, in denen ich allein und gemeinsam mit Gästen in Zukunft ganz viel über, da war das Wort schon, Spiele mit historischen Schauplätzen sprechen werde. Ich habe dem so einen eigenen Seitenarm in diesem Projekt gegönnt, weil ich selbst ja Archäologie studiert habe und da eine ganz, ganz, ganz große Leidenschaft für habe. Und dieses Sammelbecken wird in Zukunft das Programm von Orky Cool bereichern und ergänzen. Das heißt, für all jene, die Orky Cool so finden, wie es momentan ist, nämlich ganz hervorragend, für die wird sich nichts ändern. Es kommt nur noch was obendrauf, nämlich eben diese Intensivbeschäftigung mit Spielen und Geschichte und Archäologie im Rahmen von Orky Cool History. Wenn ihr das alles in Zukunft hören wollt, ermuntere ich euch zum Abschluss eines Steady-Abos, dann bekommt ihr alle Folgen davon, von History und eben auch die ganzen anderen Orky Cool-Folgen, die Dienstag und Freitag für alle Unterstützerinnen und Unterstützer zusätzlich zu den Sonntagsfolgen erscheinen. So, das wollte ich fix loswerden. Ich würde sagen, wir stützen rein. Oh, vielleicht noch eine kleine Vorbemerkung zum Gespräch mit Clara Müller. Ich glaube, wir erwähnen es auch mal in der Geschichte selbst, aber in dem Gespräch selbst, aber es war sehr, sehr früh, als wir uns getroffen haben. Ich sag's deswegen, also es war vor 8 Uhr. Es war irgendwo um 8 Uhr herum, ich bin es nicht gewohnt, so früh schon zu podcasten, ich bin meistens schon wach um diese Zeit, klar, aber Podcasten ist nochmal was anderes, also falls jemand die 5. Gangschaltung hört in diesem Gespräch bei mir, ich versuche mit all meinen Kräften wach zu werden für dieses Gespräch, hat dann geklappt, nur dass ihr euch nicht wundert, was ist denn los mit ihm, ist er traurig, nein, mir geht's gut, ich war einfach nur müde, so, und damit viel Spaß. Ich muss anfangen mit was ganz anderem eigentlich. Und zwar habe ich das jetzt über Bande quasi mitbekommen. Und das finde ich ja hochspannend. Ihr seid gerade, beziehungsweise wir sprechen gerade sogar, während du und ihr auf in Workation seid, ja. In Dänemark.
Ja.
Da habe ich schon 1000 Fragen. Die große Frage ist erstens, darfst du denn verraten, wo etwa in Dänemark ihr da gerade seid? Weil ich war da auch schon jetzt ein paar Mal begeistert in diesem Land. Und vielleicht kenne ich das ja sogar.
Wir sind in der Mitte im Westen an einem Urlaubsort, also so ein Feriengebiet namens, das weiß ich genau, irgendwas mit, ich glaube, genau. Genau das sind wir.
Ja. Sehr gut. Ich versuch's gerade, aber in der Mitte des Landes.
Genau,
irgendwo.
Und da ist doch dieser riesen Binnensee im Westen. Genau, und da der südliche Part links an der Küste sind wir.
Oh wow, wie cool. Schön. Ja. Ist das, bist du zum ersten Mal in Dänemark? Ist das was Neues für dich?
Tatsächlich nicht. Ich wohne jetzt seit 2 Jahren in Hamburg und dann wird man tatsächlich plötzlich ist man häufiger in Dänemark. Das glaubt man kaum.
Glaubt man wirklich kaum, wenn ich mir so anhöre, wie du versuchst, diese Ortschaft. Sehr gut. Ah, schön. Okay, das ist aber hochspannend, finde ich total toll. Und ich habe es schon gesagt, als wir uns zusammengefunkt haben, aber ich muss es direkt nochmal sagen. Ich freue mich echt, dass du dir dann jetzt in diesem, ja, also ich werde da gleich mal fragen, in diesem Vacation-Dingsy, dir da Zeit genommen hast. Und warum sage ich die ganze Zeit Vacation-Dingsy und so? Ich habe sowas noch nie gemacht. Mir ist das Konzept komplett fern. Ich weiß gar nicht genau, wie ich mir das vorstellen muss. Ich vermute jetzt einfach mal, und dann kannst du ja gerne die Wahrheit dann zurückwerfen. Das ist so, ich stelle mir das so vor, ihr setzt euch dann so, also ich bin ratlos. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, wie kann ich mir das vorstellen? Was macht ihr da eigentlich?
Also, wir haben uns mit ein paar Freunden ein Ferienhaus hier gebucht und wollen hier arbeiten und gleichzeitig halt ein bisschen am Strand halt entspannen. Das heißt, es sieht im Endeffekt so aus, dass so um 10, 11 die Leute langsam aufstehen und frühstücken. Dann wird um 13 Uhr mal der Laptop aufgemacht und ein bisschen gearbeitet und um 16 Uhr fängt dann auch schon das Abendprogramm an. Dass wir an den Strand gehen und Spikeball spielen oder in die Wellen stürzen. Oder Brettspiele ist dieses Jahr auch sehr beliebt. Genau, das ist es im Endeffekt. Die anderen haben auch alle verboten bekommen, vor 10 aus dem Zimmer zu kommen, weil...
Sehr gut, damit wir es aufnehmen können.
Genau, aber sie dürfen nur für einen kleinen Toilettengang rauskommen und dann müssen sie ganz leise sein.
Das heißt, kannst du das mal ganz kurz für uns beschreiben, räumlich quasi, wo sitzt du jetzt gerade? Ist das so ein Raum, so ein Zentral, an dem eigentlich alle vorbei müssen?
Ja, also unser Haus dieses Jahr ist ziemlich zentral. Wir haben also Wohnzimmer und Esstisch, an dem Esstisch sitze ich jetzt gerade und darum sind gerade alle Schlafzimmer drumherum.
Wow.
Ja, also mein Schlafzimmer ist halt... Also es gibt ein paar, die ein bisschen außerhalb sind. Das ist nicht meins. Ja. Das heißt, gestern, als ich ins Bett gegangen bin, konnte ich denen dann noch schön zuhören, wie die... Ich habe die im Ghost Stories geguckt. So ein Anime, der auf Englisch sehr trashig übersetzt wurde. War wohl eine sehr gute Zeit. Sie haben sehr viel gelacht.
Oh. Und jetzt muss ich nochmal nachfragen. Du hast gesagt, du bist da mit Freunden. Also Moment, meinst du, also sind das jetzt...
Ja, also wir sind einmal das Hauptteam von P4PO Games.
Ja.
Dann ein paar unserer Externen, die uns noch helfen. Also Ali ist noch dabei, der Sound Music für uns macht und Jenny, die ein bisschen Social Media von uns macht. Und dann haben wir noch Freunde, die wir vom Studium und von, ja, eigentlich auch
abgefahren
von anderen kennen. Ja, 10 Leute.
Aber sag mal, wie viele Leute seid ihr denn
10.
da jetzt gerade?
Ja,
10 okay. Stück. Wow, krass. Okay. Ja. Das heißt also, das Entwicklerteam ist quasi auch mit dabei.
Ja, wir sind vollständig.
Ist das nicht so, dass ihr dann eigentlich das Spannendste in dieser Gruppe macht, oder jetzt zu wissen, was die anderen so tun? Also ist es denn, kommen dann Menschen vorbei aus dem anderen Freundeskreis, sag ich mal, und gucken euch so über die Schulter?
Ja, aber tatsächlich sind hier viele Gamer. Also wir kennen die meisten dann auch aus unserem Studium.
Oh.
Und das heißt, wir sind alle ziemlich vertraut mit dem Thema. Eine Freundin von mir macht tatsächlich Bauingenieur, aber sie kennt es schon, sie ist öfter mit uns unterwegs, also das ist eher, dass wir auf ihre Dokumente gucken und sind so, was berechnest du da?
Ja, dann können wir mal von hier aus umschwenken auf Pipapo Games. Wie habt ihr euch eigentlich gefunden? Es klingt schon an, dass das so eine Studienbegegnung war, ne? Dass man sich so im Hörsaal, vielleicht kannst du es ja mal nacherzählen, weil ich finde das immer ganz magisch, auch wenn ich hier dann häufiger mal Leute zu Gast habe, die Teil von diesen Teams sind, die sich im Studium gefunden haben. Immer wieder die Geschichten, wie sie sich dann tatsächlich gefunden haben, sind immer sehr schön. Da bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu zu erzählen hast.
Ich glaube, unsere ist eher langweilig.
Ach, sehr gut.
wir haben oder machen offiziell noch unseren Master an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Mhm. Und das ist ein bisschen... Der Studiengang ist sehr dafür ausgelegt, so um zu gründen danach. Da gibt es sehr viele Kurse, die dich da unterstützen und die Kurse pushen dich auch ein bisschen. Man muss nicht, man kann auch einfach nur da das Studium ablegen oder ein Portfolio-Piece machen. Aber wir haben halt sehr viel so Rechtswissenschaften auch und müssen als Abgabe irgendeine Bewerbung für eine Förderung machen und solche Sachen. Also da wird man echt schon sehr gut vorbereitet auf die hamburgerische Gründungslandschaft.
Mhm.
Genau, und dann fing das Studio so an, dass man, also das Studium ist 3 Semester lang, wo man 3 Semester lang ein Projekt macht, also 1,5 Jahre. Und das macht man in einer Gruppe. Und weil man die ganzen Leute noch gar nicht kennt, hat man am Anfang, haben wir 2 Game Jams gemacht, wo man die Leute nochmal kennenlernt. Und tatsächlich, Annika, unsere Lead-Programmiererin, ja, so ist das richtige Wort.
Es ist noch sehr früh. Ich sage es direkt für alle Leute draußen, die es noch nicht verstanden haben. Es ist sehr früh.
Wir haben nebeneinander gesessen an der ersten Veranstaltung und da wurde auch einmal gefragt, so, ja, wer kann sich denn vorstellen, hier zu gründen? Und dann sind, glaube ich, auch beide unsere Arme hochgegangen und dann hatten wir schon so im Kopf, okay, die will auch gründen. Und dann haben wir direkt den ersten Game Jam zusammen gemacht und es hat super funktioniert und dann waren wir so... Also es war wirklich so, ja, ich will schon mit ihr, aber man ist immer noch so vorsichtig. Man kennt ja die anderen noch nicht und man will noch nicht so 100%ig einloggen. Und dann hatten wir noch einen anderen Game Jam. Da hatte ich dann mit Lukas, unserem Game Designer, der auch Supporting Programming macht, gearbeitet. Und Annika hat mit Laura, unserer Art Direktorin gerade, zusammengearbeitet. Und dann bin ich, also... Andere Leute in unserem Team würden die Geschichte wahrscheinlich anders erzählen, aber es war so, dass dann Annika und ich dann so geredet haben, ja, wen können wir uns vorstellen? Ja, die Person war gut, die Person war gut. Ja, und dann haben wir die gefragt. So, bin ich noch da? Ich bin noch da. Ich sehe gerade mal, ist mein Akku eingesteckt? Entschuldigung, ich muss gerade diese Geschichte
unterbrechen. Ja, kein Problem. Ich habe gerade Todesangst, dass du gleich weg bist. Aber lass das alles passieren. Ich sitze hier einfach mitten in der Nacht gefühlt und gucke einfach auf den Bildschirm. Ich schaue einfach, was passiert.
Entschuldigung, Akku ist drin.
Okay, Gott sei Dank.
Also genau, und dann haben wir uns beide für diese, also wir waren so, ja, die finden wir voll cool, und dann haben wir die gefragt. Und lustigerweise haben Lukas und Laura auch schon im Bachelor zusammengearbeitet, weil Lukas, Laura und ich war auch in der gleichen Bachelor-Universität, beziehungsweise eine Hochschule, aber ich war ein Semester über ihnen, das heißt, ich kannte sie so vom Hörensagen. Und dann hat sich das alles so gebildet, ziemlich so ausgefuchst, okay, wen wollen wir, und dann haben wir uns die geschnappt.
Da merkt man mal wieder, wie wichtig echt so eine Universität gerade in eurem Studienfach einfach ist, um für diese Vernetzung und im Grunde ja eine Grundlage für die berufliche Zukunft zu legen. Ich finde es immer wieder spektakulär, also wie wichtig es einfach ist, auch manchmal Glück zu haben mit den richtigen Leuten, mit denen man gut kann, da rumzusitzen. Aber es ist faszinierend. Ich muss mal kurz zurückfragen zu diesem einen, ich sage jetzt fast schon magischen Moment, als deine Hand hochschnellte, als gefragt wurde, wer kann sich vorstellen zu gründen? Warum eigentlich hast du dich gemeldet? Also was ging durch deinen Kopf oder ging auch vorher schon durch deinen Kopf, dass du an diesem Tag zu dem Punkt schon gekommen warst und gesagt hast, alles klar, ich will da auf jeden Fall dazugehören. Also warum, was hatte das für dich für einen Grund, dass du dir da so sicher warst?
Ich habe mein Bachelorstudiengang war Animation und Game, also auch mit Spiele fokussiert, den, wie gesagt, Lukas und Laura auch gemacht haben. Und als ich den abgeschlossen habe, war ich sehr zwischen, okay, eigentlich würde ich gerne weiter Suchspiele entwickeln, weil da haben wir auch schon in kleinen Teams jedes Semester ein Spiel entwickelt. Und das ist einfach schön, so an jedem Gebiet mit reingreifen zu können. Also wovon natürlich nicht in jedem, aber man kann halt so zum Game Design seine Meinung sagen und irgendwie hat man viele Gebiete und trägt viele Hüte, denen man halt, denen man entsprechen muss. Und das hat mir alles sehr gefallen. Und dann, als ich meinen Bachelor abgeschlossen habe, war ich so, okay, eigentlich würde ich gerne in der Zukunft irgendwann so auch weiterarbeiten, hatte aber ursprünglich erst vor, okay, ich bewerbe mich an Firmen und lerne nochmal mehr dazu, also nochmal andere Workflows und mache halt da nochmal eine Weiterbildung. Das hat aber dann nicht so gut geklappt, in Firmen zu arbeiten, und dann bin ich halt direkt...
Inwiefern?
Also ich glaube, ich habe ein Jahr... ich habe so Portfolio-Projekte gemacht und mich an verschiedenen Stellen beworben, aber ich habe dann keine Stelle bekommen. Ja, so war das, genau. Also ich muss auch sagen, ich war sehr picky, weil ich dann...
du hast keine Stelle angenommen. Das ist
nein, ja, natürlich, nein, sowas nicht. Aber ich habe dann, ich habe mir wirklich Stellen angeguckt, weil so, okay, möchte ich das machen? Mir war es wichtig, dass ich halt Sachen mache, für die ich mich dann auch begeistern kann und nicht einfach irgendwas mache. Und dann war ich da sehr picky, was ich halt mache. Und habe halt viel Zeit dann auch ins Portfolio-Projekte gesteckt. Und dann war sozusagen das Jahr oder mehr oder weniger abgelaufen. Dann war ich so, ja, okay, dann mache ich halt. Also ich war in dem Master schon sozusagen eingeschrieben. Ich wollte den dann halt annehmen. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und dann war es halt nicht erst, okay, ich gehe in eine Firma und lerne nochmal andere Workflows, sondern okay, ich gründe halt direkt eine eigene Firma.
War für dich immer klar, um quasi nochmal einen Schritt runter zu gehen in die Motivation, all das zu machen, war für dich immer klar, du willst unbedingt sowas studieren und sowas tun, oder gab es auch in deinem Kopf, weiß ich nicht, alternative Berufswege, wo du dir auch hättest vorstellen können, ich weiß nicht, als Teenagerin oder so, alles klar, ich könnte auch Astronautin werden, theoretisch. Also gab es da noch so Berufsmodelle, die du in deinem Kopf hattest, oder war dir immer klar, es muss eigentlich sowas werden?
Ja, tatsächlich schon. Ich glaube, irgendwann in der Mittelstufe war ich, wir hatten nicht so viel Geld, und ich war so, irgendwann will ich viel Geld machen. Was kann ich gut? Ich kann gut auswendig lernen. Ach, ich werde Rechtsanwältin.
Ja.
Und dann war das irgendwann mein Plan. Und dann habe einen Freund, und der hat dann schon eine Ausbildung angefangen, während ich mein Abitur gemacht habe. Und der hatte nie Bock, montags zur Arbeit zu gehen. Der hat mir immer die Ohren voll gejammert, so ein bisschen so, oh nee, kein Bock, morgens aufzustehen. Und ich saß dann, ich konnte mir das nicht mehr anhören. Ich war so, Alter, ich will irgendwann was machen, worauf ich Spaß habe, also womit ich Spaß habe und nicht so auf meinen Montag reagiere. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, was ich gerne mache, und da habe ich tatsächlich noch viel 2D gezeichnet und irgendwie Charaktere, irgendwie Welten mir ausgedacht, und habe dann in der Hochschule Darmstadt da gibt es einen Studiengang, der ist Animation und Game. Da habe ich mich dann beworben, weil ich ursprünglich so ein bisschen auch in die Animationsrichtung gehen wollte. So, ja, ich kann da ja auch Charaktere machen und ich habe sehr viele Filme und Animes und Cartoons geguckt und kam eigentlich eher so aus der Filmrichtung. Und dann konnte man in unserem Bachelor immer sich aussuchen, ob man einen Animationsfilm oder ein Spiel macht. Und ich weiß gar nicht, ich habe nur Spiele gemacht. Also das hat dann sehr schnell Klick gemacht, dass ich so war, oh, ich könnte ja auch Spiele machen mit meiner kreativen Seite. Und dann habe ich mich dafür entschlossen und bin da geblieben.
Kommst du denn auch aus dieser Ecke, also so Karlsruhe und Umgebung?
Nee, ich komme tatsächlich aus der Nähe von Köln.
Oh, okay. Das klingt jetzt so, Moment, muss ich korrigieren. Das klingt jetzt so, als würde mir das sehr leid tun. Aber jedes Mal, wenn ich in Köln und Umgebung bin, denke ich mir, oh, es ist schwierig, gefällt mir gar nicht so sehr. Aber das ist auch nicht so wichtig. Aber ich habe da immer so das Gefühl, ich kann das irgendwie nicht so richtig wertschätzen. Vielleicht muss ich so umformulieren. Diese Wohngegend da drumherum. Fandst du das, wie ist deine Beziehung so zu dieser Ecke?
Also, Köln ist nochmal so eine Fahrtstunde, Autostunde von uns entfernt. Ich komme also. Ich sage immer, ich komme aus einem Dorf, aber ich habe Leute mal, die aus dem Dorf kommen, darüber reden hören und ich glaube, ich komme aus einer Kleinstadt. wir sind halt so ein Zusammenschluss von mehreren kleinen Dörfern und das war eigentlich immer schön. Also, es ist auch noch ziemlich ländlich irgendwie, wie ländlich eine Kleinstadt halt irgendwie sein kann. Ja, ich hatte nie irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie. Nee, doch, war schön. Ich habe gerade überlegt, unsere nächstnähere Stadt ist Krefeld und die ist nicht so schön, deswegen war ich gerade so kurz geschossen.
Ich war da noch nie, ich kenne Krefeld nur von Hörensagen und Geistergeschichten, oh Gott. Nur aus Neugier, da wo du jetzt aufgewachsen bist, wie viele Einwohner haben wir da so? Also was ist so ganz grob, ganz, also super grob?
Da
geht die Recherche los.
Ja, ich weiß es total, 50.000.
Wow, okay, das ist kein Dorf.
Okay, aber das ist so ein Zusammenschluss aus mehreren Dörfern.
Na klar, dann ist es natürlich.
Ja,
okay.
man muss so über so ein Feld fahren und dann ist man im nächsten Dorf und ich glaube, das sind so 4 Dörfer, also sind es ja auch nur so 10 bis 15.000.
Warst du nicht auch so begeistert wie ich, als du nach Hamburg gezogen bist? Also wir kommen gleich wieder zurück zu Pipapo, aber ich muss das mal sagen, was für eine schöne Stadt ist das eigentlich hier? Ist ja unglaublich, unglaublich.
Ja, Hamburg ist eine sehr schöne Stadt. Und ich war auch wirklich sehr begeistert, weil ich zum ersten Mal in einer sehr großen Stadt gewohnt habe.
Ja.
Also selbst in meinem Bachelor, da habe ich auch auf dem Dorf gelebt. Und jetzt ist es ganz cool, dass es gibt so viele Events, man kommt gut von A nach B. Und mit dem Hafen und alles ist auch sehr, sehr schön.
Schön übrigens auch, um da wieder hin zurückzukehren, der Name, den ihr euch als Team dann gegeben habt, wie gesagt, Pipapo Games. Ich muss fragen, wie kommt's denn damit jetzt her? Also was hat's damit auf sich? Das ist, ich denke mir das so oft, wenn ich dann auch über so, also ich finde wirklich toll den Namen, wenn ich über tolle Entwicklerstudio-Namen nachdenke, frage ich mich immer, mein Gott, wie lange müssten diese Leute da rumgesessen sein und sich da die Köpfe zerschlagen haben, wie man sich nennt, weil das ist ja so eine große Entscheidung. Nicht nur, also auf allen Bereichen, wie man sich selbst als Team so ein bisschen auch dann wahrnimmt, wie man sich nach außen dann präsentiert, dann aber auch so bürokratische Sachen, das muss ja überall dann eingetragen werden und steht dann auch erstmal fest. Wie kam es?
Wir hatten eine lange Brainstorm-Session, was das angeht. Über mehrere Tage standen so Namen auf dem Whiteboard und tatsächlich hatten wir viele gute Ideen, aber es war schwierig, dass wir alle 4 uns auf einen geeinigt haben.
Mhm.
Und wir Pipapo ist, glaube ich, vor allen Dingen inspiriert von, wir wollten ein deutsches Wort, weil wir deutsch waren und wir wollten so ein bisschen so ein schwachsinniges Wort, als Inspiration ging auch ein bisschen die Mimimi Game Studios aus München, das leider geschlossen haben. Und das war halt so ein bisschen unsere Inspiration und dann haben wir uns halt alles mögliche an Wörtern standen auf der Tafel, von Kuddelmuddel zu Plimplamplam oder solche Sachen standen halt da. Und am Ende war, ich glaube, Kuddelmuddel und Pipapo war am Ende so die Finalisten. Und dann waren Laura, unsere Art Direktorin, und ich waren so, der jeweils andere mochte das andere Wort nicht. Und dann bei Pipapo mochte ich nicht so gerne. Und dann war ich so, okay, wir versuchen es mal mit den Namen irgendwie so anzufreunden und ein paar Logos-Konzepte zu machen. Und dann habe ich tatsächlich für Pipapo so einen kleinen Vogel gemacht, der so seinen Po zu uns streckt. Und dann war ich doch sehr begeistert von den Namen und dann war ich auch überzeugt. Aber nur, wenn
oh
ich
nein,
das Logo machen durfte.
Das verstehe ich jetzt erst, um Gottes Willen. Ich habe es gerade vor mir. Ich drehe durch. Das ist ja wirklich, Moment mal, ich habe mir das nie so genau angeguckt. Schande über mich. Das ist ja wirklich ein Vogel, also ich möchte fast sagen, so eine Art Bachstelze wegen der langen Beine.
Ja.
Und der reckt uns wirklich sein Gesäß entgegen, wo das O hinten dann sein sollte, und guckt so keck in die Kamera. Also wirklich so, das ist ja abgefahren. Okay, wow, subversiv. Sehr gut. Das heißt, jetzt sind auch alle happy damit.
Jetzt sind auch alle happy. Nachdem ich dann das Veto eingelegt habe, dass ich das Logo machen möchte, waren alle happy damit.
Sehr schön. Okay, jetzt können wir mal von hier aus so langsam zu diesem Projekt kommen, zu diesem Spiel kommen, für das ihr ja auch die Fördergelder gewinnen konntet. Gratulation erstmal dazu. Das Spiel heißt, und da bin ich, muss ich jetzt schon direkt nachfragen, Map, Map, und jetzt kommt's, ein Gedankenstrich, A Game About Maps. Direkt die Frage, A Game About Maps, ist das offizieller Teil des Titels oder ist das noch für, weiß ich nicht, kommt das nochmal weg?
Nee, zurzeit ist das der offizielle Titel. Wir haben tatsächlich schon ein paar Leute, große Publisher Feedback geben, sondern ja, der Titel ist nicht gut, den müsst ihr überlegen, aber ich glaube, wir sind da ein bisschen engstirnig und sind so, nee, wir sind lustig, haha, wir lassen es so.
Ist das, weil, also, wenn ich jetzt raten sollte, weil Map ein nicht so sexy Wort ist, wo Leute denken, wow, das klingt nach Spaß?
Nee, ich glaube, deren Feedback war mehr, dass das, dass man den Titel mehr darauf anlegen kann, wie das Spiel jetzt halt ist, also irgendwie so den Subtitel nochmal so mehr über das Spiel.
Ja.
Und wir haben ja, also wir denken ja, wir sind einfach super lustig und deswegen lachen wir es so.
Ich finde das toll. Woher kommt jetzt dieses Spiel? Also ich habe es ja in der Anmoderation schon so ein bisschen vorgestellt, wie man sich das vorstellen kann, wie das funktionieren könnte. Woher kommt denn diese Idee? Also wo und wann wurde die Idee zu MapMap geboren?
Also, für das Semester, also das Studienprojekt im Master, was wir über 3 Semester gemacht haben, brauchten wir ein Projekt und dafür haben wir schon Brainstorming gemacht und da ist es nicht MapMap geworden. Aber da hat am Anfang schon ein Pitch von Lukas, unserem Game Designer, gestanden, der so ein bisschen, ja, ich möchte was mit Kartografie machen und irgendwie mit Kartografie-Tools, aber das ist, wir fanden es damals schon cool, aber da hat irgendwie noch so das Spiel drumherum gefehlt und deswegen hat uns das irgendwie nicht ganz so abgeholt. Und dann, nachdem wir halt unser Uni-Projekt gemacht haben und festgestellt haben, okay, das ist viel zu groß, das hat einen viel zu großen Scope, das ist unrealistisch, dass wir das irgendwie, oder es wird sehr schwer, das halt zu publishen und zu releasen, lass uns mal ein kleineres Projekt raussuchen. Und da haben wir ganz lange, wirklich 2 Monate gebrainstormt, okay, ein Projekt, auf was wir alle Bock haben. Das darf nicht zu groß sein. Und man kommt so oft bei irgendwelchen Ideen auf so große Ideen. Aber es war so, ja, wir müssen irgendwie immer beim Kern, beim Kleinen bleiben. Und dann, es ist echt unglaublich. Irgendwie, ich habe schon viele Spielprojekte gemacht, aber irgendwie nie gelernt, wie man richtig brainstormt. Und dann war es so, okay, lass uns heute probieren wir diese Brainstorm-Method. Dann probieren wir das und so weiter. Und ja, im Endeffekt ist Lukas dann wieder mit diesem Kartografie-Pitch rumgekommen. Und ich hatte die ganze Zeit ein Fable für Karten, für Maps. Ja, genau. Also ich mochte von Hollow Knight, war meine Inspiration. Da kann man eine Karte ja auch, also hat man auch eine Karte und man sieht nicht, wo man auf der Karte ist. Und man muss sich immer die Karte angucken und das Environment um sich rum und dann, ah, hier ist irgendwie dieser pinke Stein und dann bin ich 2 Räume nach rechts gegangen und das fand ich super cool, dass man sich wirklich das angucken muss, wo man ist und das auf die Karte übertragen muss. Und ich glaube, so zusammen mit Lukas' Idee mit der Kartografie noch, dann hatten wir noch, wollten wir noch den Cozy-Aspekt irgendwie da reinbringen und dann ist MapMap entstanden, würde ich sagen. So erzähle ich jedenfalls die Geschichte. Ich habe Lukas sie schon anders erzählen.
Faszinierend. Ich habe da auch eine große Leidenschaft für dieses Kartenthema, weil ich das auch immer ganz spannend finde, wie Spiele das so für sich lösen, diese Orientierung anzubieten, weil es ja auch, wie du ja auch gerade beschrieben hast, schon so ein spektakuläres Beispiel bei Hollow Knight, ganz unterschiedliche Herangehensweisen geht. Ich glaube, bei mir persönlich, hat jetzt niemand gefragt, aber ich muss das kurz erzählen, weil mir das gerade auch klar wird, begann eine Leidenschaft Leidenschaft für auch, also Leidenschaft, also eine Begeisterung, sage ich mal, für so Kartenkram in der Grundschule, weil, und das führt dann auch gleich nochmal zu einer Frage zu dir, da haben wir noch, ich sag noch, weil ich nicht weiß, ob das heute noch Teil des Grundschullehrgangs, was auch immer ist, wir haben gelernt, wie man mit so Wanderkarten wandert, also dass man dann wirklich so eine Riesenkarte dann so ausfaltet und dann lernt, sich anhand der Karte zu bewegen durch die Natur und dann ja so ähnlich auch im Grunde wie Hollow Knight, da hat man ja auch keine Echtzeitangabe, wo man ist, sondern da ist halt ein Stück Papier und man muss halt gucken, wo im Fränkischen Wald bist du jetzt gerade und da hatte ich echt einen Moment, wo ich damals, denn in der Grundschule, da hatten wir dann so Wandertage und dann habe ich, da durften dann auch mal Schüler und Schülerinnen quasi die Gruppe anführen, so im Sinne von, ne, wir gucken jetzt mal, wie gut das klappt, wenn jetzt jemand von euch kleinen Kindern da unsere Gruppe anführt, ob ihr schon die Karte richtig lesen könnt. Und ich werde das nie vergessen, da waren hinter mir dann, weiß ich nicht, fast 30 Menschen.
Wow.
Und ich bin da mit einem Selbstbewusstsein da an Kühen und Hühnern vorbeigelaufen und hatte immer diesen Finger auf dieser Karte und da war ganz sicher, dass ich komplett richtig bin und man kann es schon ahnen, irgendwo, und das finde ich so faszinierend, kam ich dann an einem Punkt in der echten Welt, also um mich herum, ja, wo ich dann auf die Karte schaute und sagte, du, hier ist aber, also hier ist kein See. Also hier sollte jetzt, wir sollten in einem See stehen. Und dann, das ist so ein krasser Moment gewesen, dann zu merken, wie ich mit meinem Finger dann auf der Karte so ganz langsam so 20 Zentimeter nach rechts gewandert bin und gemerkt habe, oh, wir sind also komplett woanders auf der Karte, als ich die ganze Zeit dachte. Und das finde ich aus irgendeinem Grund so faszinierend, dieses Scheitern und dieser Blick auf die Karte. Und jetzt gebe ich das zurück an dich. Hast du denn auch, und das habe ich mir in der Vorbereitung, habe ich irgendwie drüber nachgedacht, auch eine, ich sag mal, Vergangenheit mit Karten, die über die jetzt Spielkarten hinausgehen?
Ich habe leider nicht so eine wunderschöne Geschichte wie du. Vielleicht will ich sie mir klauen für zukünftige Interviews.
Ja, sehr gerne. Copyright.
Also ich glaube, das meiste, was bei mir von kommt, ist halt, wenn wir auch Ausflüge in Städten gemacht haben, dann hatte man immer so diese Touristenkarten, wo dann so diese fetten Icons sind, so von wegen, ja, das ist da das, die Sehenswürdigkeit oder da die Sehenswürdigkeit. Und uns dann da lang zu schlangeln mit der Gruppe und dann links, rechts. Also ich kann das Gefühl verstehen mit dem, das, also Kartenlesen macht halt Spaß, keine Ahnung. Ja.
Sehr schön. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich habe noch zwei konkrete Fragen zu dieser Spielidee, die so aufhängen auf dem, was du gerade schon gesagt hast. Und zwar zum einen, ihr wolltet da auch unbedingt so eine Cozy-Note reinkriegen. Und da frage ich mich, warum eigentlich?
Warum eigentlich? Ich glaube, das waren persönliche Präferenzen. Also Lukas Pitsch am Anfang ging darum, über eine Insel zu laufen und halt die Insel zu kartografieren. Und weil das halt ja auch so ein bisschen mit Laufen, Exploration zu tun hat, haben wir da halt auch so ein bisschen das, ja, ich glaube, halt aus persönlichen, subjektiven Gründen halt so ein bisschen die Coziness drin gesehen. Und weil wir auch gerne, ich glaube, das Art Department auch gerne was Cutes machen wollte und mal in diesen Cozy, also ich glaube, ich habe vorher auch noch nie ein Cozy Game gemacht, da halt so in diese Cozy, in das Cozy Genre mal einzutauchen, ja.
Inwiefern spielt da auch die Tatsache eine Rolle, dass Cozy Games ja mittlerweile ja auch wirklich ein Genre geworden sind, kann man ja wirklich so als Eigengenre bezeichnen, das auch, ich sag mal, kommerziell erfolgreich ist, von dem man weiß, dass es da draußen auf jeden Fall eine Chance gibt, dass da Leute sitzen und sagen, okay, richtig Bock drauf oder auch nicht. Spielte das auch eine Rolle?
Also ich glaube, es spielte danach eine Rolle. Vorher war es wirklich mehr, wir sind auch Fans von Cozy Games und sind so, oh, wir wollen gerne mal ein Cozy Game machen. Und danach war natürlich, oh, das ist ja natürlich auch eine riesengroße Zielgruppe, die wir da erreichen können. Und
Dann die zweite Frage dazu. Ich habe gelesen und gerne korrigierende Blutgrätsche, wenn ich da falsch liege. Protagonistin ist ein 12-jähriges Mädchen.
Ja, Blutgrätsche. Ich weiß nicht, hoffentlich haben wir das irgendwo so stehen. Buh, 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 Team Pipapo. Unser Hauptcharakter ist, haben wir kein Gender zugeschrieben.
Oh, okay.
Also, 12-jährig stimmt, aber wie du diesen Charakter interpretierst.
Okay. Also ein 12-jähriges Kind, Frage habe ich trotzdem dazu, warum? Also man könnte ja also sich sehr vieles überlegen, ne, wem man dann die Hauptrolle steckt. Warum dieses Kind?
Ich glaube, da kam auch wieder sehr Lukas Bedürfnis nach so einer kleinen Abenteuerbande. Also wir hatten so ein bisschen, wir wollten so die Vibes von so die drei Fragezeichen oder die Goonies. Den Film haben wir uns dann auch als Research einmal als Team angeguckt. Also wir wollten so ein bisschen dieses kindliche, oh ja, lass uns hier jetzt los. Also was du auch eben erzählt hast mit deiner Karte. Ja. Als Kind ist man halt so, oh ja, wir exploren jetzt hier Sachen und wir haben hier irgendwie was Cooles entdeckt und wir sind voll die Abenteuerbande und bauen uns ein Baumhaus und so. Wir wollten das Gefühl halt mit reinbringen.
Ja, aber es ist kein Spiel für Kinder.
Jein. Also Kinder sind nicht unsere erste Zielgruppe, weil Cozy Gamers geht ja von, keine Ahnung, kannst du schon mit 12 spielen, kannst du noch mit 50 spielen. Unser Spiel MapMap kann für Kinder auch sehr gut sein, um das halt zu lernen oder sich nochmal damit ein bisschen mehr vertrauter zu machen oder zu üben vor allen Dingen. Wie benutze ich eine Karte? Wir sehen, dass wir da so einen, wie heißt das, Education-mäßigen Ansatz haben.
Ah ja.
Nur um das sozusagen genau für Kinder nochmal anzuschneiden, müsste man das Tutorial ein bisschen größer machen und ihnen erklären, hey, so funktioniert ein Kompass. Und jetzt haben wir zurzeit so ein bisschen, dass wir ein bisschen davon ausgehen, dass du verstehst, wie ein Kompass funktioniert. Aber wenn man das vorher den Kindern halt sozusagen beigebracht hat, und dann kann man das auf jeden Fall so als Übungsunterstützung benutzen, weil das eben, ne, wie du ja auch schon gesagt hast, so okay, wo bin ich auf der Karte? Deswegen, also wir sehen, dass es auch ansprechend für Kinder ist, aber es ist nicht direkt unsere erste Zielgruppe.
Fasziniert. Jetzt ist es ja so, du bist ja in diesem Team Environment Artist. Ja. Das ist, okay, ich gucke jetzt sehr auf den Boden, ob da nochmal eine Blutgrätsche irgendwo anderes rauskommt. Sehr gut, okay. Das war korrekt. Das ist ja jetzt hochfaszinierend. Das ist ja bei so einem Spiel dann, also ohnehin eine wichtige Rolle in dem Team, aber hier ja nochmal insbesondere, bevor ich jetzt dazu komme, damit wir alle die gleiche Grundlage haben, was ist denn eigentlich jetzt genau deine Aufgabe? Also was steht so auf deinem To-Do-Zettel drauf, wenn es um die Entwicklung dieses Spiels geht?
Also von meiner Rolle als Environment Artist ist meine Aufgabe, die visuelle Vision von unserer Art Direktorin, von Laura halt umzusetzen. Und das sieht dann im Endeffekt so aus, Laura macht Konzepte. Ich schaue da auch nochmal drüber, ob ich das so verwirklichen kann, setze sie dann in 3D um und versuche sie zu implementieren, auch so farblich und mit Bewegung und halte dann nochmal mit die Absprache so von wegen, ja, das kann ich jetzt nicht technisch umsetzen, wegen der Technik oder wegen meinen Fähigkeiten, aber wir können in die Richtung gehen und so ein bisschen, dann ist es so ein bisschen Ball hin und her spielen. Und mit diesem Leitfaden von unserer Art Direktorin kann ich dann auch Sachen selber machen, dass ich nicht für jedes ein Konzept brauche, dass ich so das Gras selber aufsetze und so weiter und so fort. Das war dann am Anfang auch, oder ist auch jetzt immer noch, muss ich ein paar Shader bauen, damit sich das Gras schön im Wind wiegt und das alles ein bisschen cozy und lebhaft vor allen Dingen aussieht, das ist sehr wichtig. Und dann, weil wir wollen viele Inseln haben, war für uns am Anfang schon sehr wichtig, okay, wir müssen unseren Workflow optimieren, damit wir das schnell hinkriegen, weil wir wollen ja ein kleines Projekt machen. Und da haben wir uns ein Tool zur Hilfe gemacht, was die Inseln von selber bebaut, weiß ich jetzt nicht genau. Also ich muss nicht jeden Baum selber platzieren. Ich drücke auf den Knopf und es macht es automatisch. Und ich kann im Tool sagen, hey, ich möchte das nach diesen Pattern, dass halt irgendwie Bäume nur am Rand platziert werden oder Bäume nicht neben Häuser platziert werden. Das kann ich einstellen. Das ist auch noch Arbeit genug, weil das immer so ein Finger, wenn man so ausprobieren ist. Aber dann kann ich das halt wiederverwerten für die nächste Insel. Genau, und danach ist dann nochmal so ein bisschen drüber gehen, okay, jetzt will ich hier irgendwie nochmal was anderes haben, weil mir das nicht genau gefällt, wie das hier gespawnt ist, der Baum muss irgendwie weg oder ich muss hier per Hand irgendwie was platzieren. Ja, das würde ich eigentlich so als die Rolle meines Environment Artists zusammenfassen bei uns.
Wie macht man eine Landschaft cozy? Also wie macht man das, dass aus einem, ach guck mal, ne, eine Wiese, ein, och, ist das toll, eine Wiese. Wie macht man das? Weißt du, diesen Unterschied? Wie funktioniert das?
Also ich habe jetzt gelernt, es sind auf jeden Fall auch die Farben. Unser Spiel war ein bisschen mehr desaturiert noch vor ein paar Monaten und jetzt ist es ein bisschen mehr kräftiger saturiert, so mit so juicy Farben. Der Blumen ist ein bisschen hoch und wir haben so ein bisschen blauen Tint in so Schatten, damit das so ein bisschen gemütlich und halt warm und einladend aussieht. Aber was auch vor allen Dingen wichtig ist, halt Bewegung. Also manchmal baut man Sachen und dann steht halt, also da ist so Gras und da sind halt so Bäume, aber die Sachen bewegen sich nicht und dann ist das halt so leblos. Das heißt, so Wind da einbauen ist super wichtig oder so kleine Effekte, dass da so Windschlieren, also so Cartoon-Sachen drüber fliegen. Wir haben Schmetterlinge, wir haben auch Bumblebees, die hat unsere Praktikantin gerade, Liz, Shoutout daraus, sie macht gerade VFX für uns ein bisschen. Sie hat uns kleine Bienen gemacht, die über die Blumen fliegen und so weiter. Ja, und dann natürlich auch noch der Protagonist, der dadurch, dass der cute ist, dass der auch im Vordergrund ist, addet das auch sehr viel dazu. Und, sehr wichtig, auch die Musik. Shoutout zu unserem Ali, unserem Soundie und Musiker, der sehr schöne, cozy, entspannende Musik dazu macht, die auf ein Abenteuer einlädt. Also das sind so von allen Parts, kommt das so zusammen. Ja.
In deiner Erfahrung hast du das Gefühl, man kann auch zu viel cozy reinpacken, also dass man irgendwann den Regler zu weit nach rechts gezogen hat und dann davor sitzt und denkst so, oh Leute, Moment, ich zitiere an der Stelle die unsterblichen Worte, oh nein, von George Lucas, als er den ersten Zusammenschnitt von Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung in seinem privaten Kinosaal da, mit seinem Team angeguckt hat, das ist dokumentiert, da gibt es eine fantastische Doku zu, und dann sitzt er da in seinem Kinosaal, ne? Man muss sich vorstellen, jahrelange Dreharbeiten, mein Gott, zum ersten Mal 3D-Effekte richtig auf diesem Maßstab ausprobiert, alles Cutting-Edge-Technologie, und dann sitzt er da in seinem Kinosaal, so im Halbdunkel, Abspann läuft, und er sagt so, we may have gone too far. Das ist einfach fantastisch. Also, okay, kleiner Exkurs, aber passt zum Thema. Wie, also, kann man zu weit gehen in die Welt der Coziness?
Das ist eine gute Frage. Kann man zu weit in die Welt der Coziness gehen? Ich habe es noch nicht erlebt. Also ich kann mich nicht erinnern an ein Gefühl, ein Spiel gespielt zu haben, zu sagen, okay, das war mir jetzt zu cozy, weil ich will ja cozy, also gib mir cozy. Aber ich glaube, bei uns ist es auch ganz gut gebalanced, aber dadurch, dass wir ja eigentlich eine Mechanik haben, die dich zum Nachdenken anregt und auch so ein bisschen kleines Wettkampfgefühl, weil du kannst bei uns Punkte sammeln, wie gut du gemessen hast. Und dann wird dir das am Ende so gesagt, wie gut du warst. Okay. Das heißt, wir haben oft Playtester, die hintereinander spielen und dann halt bei ihren Freunden sind so, oh, ich war besser als du. und da hatten wir am Anfang tatsächlich Sorge, dass dieser kleine Wettkampf irgendwie so die Coziness rausnimmt und dass das ein Widerspruch ist, das Cozy und unsere Mechanik. Aber das waren Sorgen, unnötige Sorgen. Also es hat sich jetzt, wir haben das weiter in die Richtung gemacht und die Leute empfinden das gar nicht so. Es ist immer noch so, du nimmst dir Zeit, tust Cozy, dich orientieren, das einloggen und so weiter. Und das ist eigentlich nur ein Zusatz, dass du dann halt so ein bisschen, ah ja, okay, ich war so gut. Genau, und deswegen glaube ich, ist das bei uns sowieso nochmal durch die, ja, was ist aber auch so, es gibt ja nicht die cozy Mechanik. Also ich weiß nicht, die cozy Mechanik würden wir jetzt Bauernhofspiele sagen, aber also es, das ist ja auch Management eigentlich. Also das schreit jetzt auch nicht, ja, es schreit auch nicht nach Coziness so.
Ja.
Sonst würde mir noch hier Unpack, also so aufräumen und solche Sachen.
Ah ja, ja.
Das würde mir auch noch als cozy Mechanik einfallen. Aber auch aufräumen, so ist aufräumen immer cozy. Also es ist wirklich so.
Also aus eigener Erfahrung sage ich nein. Ich bin gestern fast gestorben, als der Staubsauger auf mich gefallen ist, aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht direkt dazu nochmal kurz eine Nachfrage. Ist das denn auch so, dass ihr jetzt für die Arbeit an eurem Spiel dann auch mal in das Genre-Regal quasi reingestützt seid und gesagt habt, so, jetzt gucken wir doch einfach mal, was gibt's denn da noch so in dieser Welt der Cozy Games, auch wenn ihr die privat spielt, nochmal quasi mit dem analytischeren Blick zu gucken und zu sagen, okay, was können wir denn hier lernen von anderen Spielen? Ja. Gibt's denn da so Titel, die du so nennen würdest, wo du sagen würdest, die waren einfach wichtige Stützen für eure Entwicklung oder sind wichtige Stützen?
Auf jeden Fall. Also eine große Inspiration für uns ist halt A Short Hike. Weil man da halt auch sehr viel exploriert, weil man da sehr viel erkundet, Charaktere trifft, die man mag und Sachen für die macht und so, und das ist alles sehr entspannt. Da war Short Hike halt für die Exploration sehr eine Inspiration. Dann ist aber auch eine Inspiration für uns Alba.
Oh, Moment mal, das kenne ich doch. Irgendwas klingelt da. Da muss ich mal ganz kurz mit fliegender Hand hier losgoogeln. Alba.
Bin Alba ist mein kleines Mädchen, was ihre Großeltern auf einer Insel, ich glaube italienischen, spanischen Insel, ich weiß nicht genau, im warmen Gebiet auf jeden Fall besucht und dann auf der Insel Fotos von Vögeln macht und sammelt und dann ein bisschen die Natur auch sauber macht, einen Mülleimer aufräumt. Und die Story im Endeffekt ist, da will jemand ein großes Hotel bauen und du hältst sie als kleines Scout auf, indem du halt die Insel irgendwie besser machst. Genau, und da kommt halt, das ist ein bisschen Inspiration, auch so vom entspannten Look her, auch ist da halt dieses kindliche Theme, so ein Kind auf Abenteuer, obwohl unsere Kinder ein bisschen älter sind als Alba, aber halt so da ein bisschen auch sehr die Inspiration von. Ja.
Das sind die Macher für die Leute da draußen, das Team hinter Monument Valley, was ich auch wirklich gerade erst in diesem Moment erfahren habe. Das war mir auch nicht klar.
Das wusste ich auch nicht.
Ja, das Spiel ist aus dem Jahr 2020 und scheint ziemlich erfolgreich gewesen zu sein. Erinnert tatsächlich auch so in der, ich sag mal, in der Präsentation im Blick in die Welt hinein an euer Spiel. Das ist ja wirklich interessant. Ah, spannend. Ja. Sehr, sehr spannend.
Entschuldigung, da muss ich noch eingehen.
Ja, bitte, bitte.
Kato, auch eine Inspiration von uns. Kato. Weil Kato ist ein cozy Game und hat was mit Karten zu tun, also Doppelcheck. Aber benutzt die Kartenmechanik ganz anders, weil sie hat so Kartenteile und du musst wie so ein Puzzle das umschieben, um die Karte zu verändern. Und dann kannst du halt, wenn du das Wasserstück jetzt nach rechts geschoben hast, dann ist das auch rechts und dann kannst du in der richtigen Welt darüber laufen, dann ist die Karte auch in der richtigen Welt verändert. Also ein Spiel mit Kartenmechanik, aber komplett anders als unseres.
Auch völlig abgefahren, der Look hier ein ganz anderer. Man guckt isometrisch in die Spielwelt rein von schräg oben und auch der Stil erinnert so, wie beschreibe ich das? Oder vielleicht, du bist ja vom Fach, wie würdest du den Grafikstil von Kato beschreiben?
Ich würde so ein bisschen, ich würde nicht zu sehr ein Artsy sagen, aber schon ein bisschen mehr alternativ so hell 2D-Zeichnungen, aber mit so Aquarell, also ich weiß gar nicht, ob sie wirklich Aquarell benutzt haben, aber sehr traditionell sieht der Stil aus, so mit traditionellen Medien.
Ja.
Ja.
War für euch eigentlich immer klar, weil das ist jetzt gerade ganz schön, du hast jetzt zwei zentrale Beispiele genannt, die euch inspiriert haben. Eines davon ist ein 3D-Spiel mit einem, jetzt habe ich es wieder nicht vor mir, aber wo man über die Schulter der Protagonistin in die Welt hineinschaut. Mhm. Das andere ist dieses isometrische Spiel. War für euch klar, dass ihr eure Perspektive so wählen wird, wie ihr sie gewählt habt von Anfang an, oder war das auch so eine Entwicklung?
Nee, ich glaube, unsere Perspektive war uns von Anfang an klar, weil wir dieses... Ja, Short Hike ist auch nicht Third Person, aber halt, wir wollten den Charakter sehen und die Welt uns auch von nah angucken und diesen Exploration Teil mitnehmen. Ich muss noch mal kurz erwähnen, dass dieses Spiel, die ich gerade aufgezählt habe, halt all die ganzen Inspirationen für unseren Cozy Part sind. Wir haben ja den ganzen Kartografie Part, wo dann auch noch mal, also Kato natürlich, aber zum Beispiel GeoGuessr auch eine große Inspiration für uns ist.
Ah ja, klar.
Und wir ganz am Anfang oft rumgelaufen sind und uns gesagt haben, unser Spiel ist eine Mischung zwischen einem Short Hike und GeoGuessr. Und Leute dann waren so, oh, okay. Und
Nur damit ich es noch einmal richtig jetzt verstanden habe, es ist tatsächlich dann so, ne, man läuft dann bei euch durch die Spielwelt rum und die Dinge, die man findet, die verzeichnet man möglichst genau, und das ist die Herausforderung, auf der Karte, die man mit sich herumträgt.
Genau, also es ist so, du kriegst eine Aufgabe, so finde irgendwie den höchsten Baum auf der Insel, und dann läufst du im 3D-Raum rum, suchst den höchsten Baum, guckst auf die Karte, hast keine Ahnung, wo du stehst. Und dann musst du halt, wie du jetzt das schon beschrieben hast, das genau herausfinden. Irgendwie kannst du mit der Küstenlinie gucken. Also du hast nur die Umrisse von der Karte und dann guckst du mit der Küstenlinie irgendwie, hier ist so ein komisches L. Das heißt, ich muss irgendwie da stehen und so weiter. Und dann kann man das halt auf der Karte markieren und dann einloggen und dann sieht man, wie gut man war. Und über die Zeit kann man natürlich Tools dann freischreiben, die das einfacher machen. Vom Kompass natürlich, der dir die Himmelsrichtung ansagt, mit einem Grid, einem Maßstab auf der Karte, damit du sagen kannst, okay, so viel sind irgendwie 5 Schritte. Dann kannst du auch 5 Schritte zählen in der richtigen Welt. Irgendwann hast du ein Fernglas, was dir so sagt, dass wie viele Schritte das sind und so weiter, und das messen. Und dann kannst du es halt genauer machen. Und mit größeren Inseln, die dann kommen, wird dann halt auch die Challenge immer schwieriger, dass du halt diese Tools auch wirklich brauchst und nicht immer nur mit der Outline von der Insel arbeiten kannst. Ja.
Schön, dass du es nochmal zusammengefasst hast, weil dann ist folgende Frage noch viel klarer, warum ich die stelle. Dieses Spiel, finde ich, steht und fällt ja wirklich mit der, ich sag mal, Qualität und auch dem Grad der Originalität der Landschaft, durch die man da so läuft. Also das Spiel wird ja vor allem dadurch interessant, dass man dann in einer Region oder in einer Welt unterwegs ist, wo man auch denkt, so okay, das ist interessant, hier rumzulaufen, hier sind unterschiedliche Dinge, die man sehen kann, das ist eine abwechslungsreiche Landschaft oder was auch immer. Das ist ja ein ganz wichtiger Faktor. Und wie stellt ihr das sicher, dass ihr quasi am Ende ein Spiel habt, das eben nicht Krefeld ist, sondern Lüneburger Heide, ne? Wo ihr dann sagt so, wow, tolle Welt, abwechslungsreich. Also das ist doch eine wahnsinnig große Aufgabe.
Das ist eine wahnsinnig große Aufgabe. Es ist auch noch so eine kleine Aufgabe, wo ich so ein bisschen Angst habe, ob wir die meistern werden. Vor allen Dingen, weil wir jetzt gerade halt so ein Basic aufgebaut, also ein Basic Environment aufgebaut haben mit Bäumen und Gras. Und jetzt kannst du das Spiel einmal so einmal so ein bisschen spielen. Aber wie du halt schon sagst, als nächstes ist auch eine große Challenge für uns gerade so, okay, jetzt müssen wir Sachen einbauen, die sind interessant zu exploren. Also vor allen Dingen, wenn die Inseln größer werden, willst du nicht einfach nur durch Gras laufen, da muss dann mal eine Ruine stehen, die irgendwie interessant aussieht oder irgendwie ein neues Biom erscheinen, dass du das interessant findest, uns zu erkunden. Das ist auf jeden Fall eine Challenge und ich kann dir deine Frage nicht beantworten, weil das werde ich in der Zukunft sehen, wie gut wir das hinkriegen.
Kannst du mal beschreiben, was genau dir also an dieser Herausforderung auch so ein bisschen, also die Ehrfurcht einbläut vor dieser Aufgabe? Also was ist es, womit du da so ein bisschen dann struggles, beziehungsweise was sind so die großen Herausforderungen, die dich dann da umgeben? Kannst du das so ein bisschen genauer noch beschreiben?
Also es ist einmal so Scope, haben wir die Zeit und die Kapazitäten, viele interessante Orte zu bauen. Also wir könnten ja natürlich Ruinen, also was ich gerade schon versucht habe aufzuzeigen, Ruinen bis irgendwelche besondere Berglandschaft und anderes Biom. Das sind ja alles einzelne Sachen, die gebaut werden müssen und die wir uns da Zeit nehmen müssen, das halt zu bauen. Da sehe ich so ein bisschen Sorge und das Scope und Zeitmanagement. Aber auch wir wollen halt so halt eine Hintergrundgeschichte von der Welt einbauen, ohne dass sie jetzt so genau in your face ist. Es gibt kein Buch, wo dann die ganze Geschichte steht, sondern es geht halt über die Ruinen, die du findest, vielleicht mal irgendwo ein Text oder irgendwelche kleinen Hinweise, wo du dann so auch ähnlich wie bei Hollow Knight dir Sachen halt mehr zusammenreimen musst. Obwohl bei Hollow Knight hat man ja noch sehr viel Unterstützung mit den Charakteren. Bei uns wird es dann halt nur über so, gerade im Konzept muss ich noch dazu sagen, ich weiß nicht, ob es vielleicht noch geändert wird, aber gerade über so halt Environment-Aspekte und Environment-Storytelling passieren. Das heißt, man kann nicht nur einfach interessante Sachen für die Inseln bauen, man muss sich vorher auch was überlegen dazu, wie das jetzt in die ganze Welt zusammen hineinpasst und dem Player genau das kommuniziert, was wir kommunizieren möchten, wenn wir sagen wollen, okay, ich möchte, dass du verstehst, dass hier diese Art von Zivilisation hier vorher gelebt hat, muss ich mir halt jetzt überlegen, wie ich das jetzt rüberbringe. Das heißt, ich kann nicht einfach irgendwas bauen.
Gibt es irgendeine konkrete Inspiration in der Welt da draußen, in die ihr hineinblickt, wo ihr sagt, so, okay, das ist so eine, das halten wir uns vor Augen, wenn es darum geht, unsere Welt dann auch vollzustellen mit Ruinen und all diesem Kram?
Ich glaube, für die Ruinen vollständig jetzt gerade nicht, aber so fürs ganze Environment wollen wir uns so ein bisschen an so die nordischen europäischen Länder, so Norwegen, Dänemark, Schweden ein bisschen orientieren, weil tatsächlich, als das der Pitch gekommen ist, war ich in Norwegen im Urlaub und kam wieder und war so, oh mein Gott, das sah so cool aus, da standen überall Steine und das bla 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 und dann haben wir das gerade als Situation, obwohl es auch nicht so hart runtergebrochen ist. Also wir haben die Freiheit zu sagen, okay, wir wollen hier jetzt so eine bestimmte Baumart haben, die im Wasser steht. Nehmen wir da jetzt diese Sumpfbäume, Algroven heißen die, glaube ich. Und dann so, ja, die gibt's eigentlich nicht im Norden. Und wir so, ja, okay, dann machen wir irgendwie was dazwischen. Also es ist eine Inspiration, aber es ist nicht hard-coded, dass wir uns da hundertprozentig dran halten müssen.
Ich möchte kurz einen kleinen Vorschlag äußern und ich bin mir sicher, du hast da wahnsinnig Bock drauf, dass da ein Typ, der noch nie selber ein Spiel entwickelt hat, jetzt eine konkrete Idee vorschlägt. Aber ich muss es an der Stelle einfach sagen, es ist quasi einfach nur so eine Idee, die mir gerade beim Zuhören kam und ich finde das so, das ist so, es würde so viel Sinn ergeben und deswegen, ich muss es mal ganz kurz sagen, wenn ich darf. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
Natürlich.
Okay, folgendes. Ich habe Archäologie studiert, bevor ich jetzt in dieser Welt hier gelandet bin, mit Mikrofon und Spielen und all dem. Und jetzt kommt's. Archäologie, da ist ganz viel auch, wenn du auf Ausgrabungen bist und die Landschaften vermisst und begehst in so Surveys, wo du so rumläufst und einfach mal guckst, wie sieht die Landschaft eigentlich aus und was sieht man hier? Da ist das ein ganz großer Teil der Ausbildung, Landschaft lesen zu lernen und auch zu erkennen, wo Strukturen quasi sind, wo es sich lohnen würde zu graben. Warum erzähle ich das? Ich könnte mir das vorstellen. Ich kenne in meinem Freundeskreis einige, die sind auch mittlerweile im Doktor angekommen. Das sind super enthusiastische junge Archäologen und Archäologinnen. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass die euch auch einfach so, kann ich mir vorstellen, so einen kleinen Mini-Workshop geben würden und sagen würden, alles klar, dann zeigt doch mal, ne, was habt ihr denn da gerade schon für eine Landschaft gebaut? Was könnte man denn da Interessantes quasi aus der Archäologie heraus inspiriert platzieren? Ich musste zum Beispiel sofort an Hügelgräber denken. Ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast. Die sehen von außen ja im Grunde nur aus, erst einmal, wie kleine Hügelchen, die so ein bisschen unnatürlich in der Landschaft rumstehen. Und also auch, stelle ich mir dann auch vor, einfach einzubetten in das Spiel, weil es ja eigentlich nur erstmal ein Hügel ist. und irgendwo hat der einen Eingang. Und das macht es ja super interessant für so ein Kartenspiel, weil man dann erstmal eigentlich nur einen Hügel sieht, aber aus dem richtigen Winkel dann erkennen kann, Moment mal, das ist mehr als nur ein Hügel und ab damit auf die Karte. Also, warum ich das erzähle, ich kann mir vorstellen, dass es ein super interessanter, nochmal so ein Inspirationspunkt sein kann, mit Archäologen und Archäologinnen zu sprechen. Davon ganz abgesehen, dass das, glaube ich, auch fürs Marketing cool sein kann, den Leuten da draußen zu sagen, hey, wir haben übrigens auch mit Archäologen gesprochen. Also nur so ein Gedanke. Ich musste das kurz äußern. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
Ja, das ist super. Also es war, ich finde die Idee eigentlich super klasse, weil ich an Hügelgräber noch gar nicht gedacht habe und das auf jeden Fall uns weiterhelfen würde.
Na cool. Wie geht das denn jetzt eigentlich weiter? Also das ist immer so eine schlimme Frage, aber es interessiert mich ja doch. Ihr seid noch in der Prototypenphase.
Ja. Jein.
Also ein Schritt weiter.
Eigentlich sind wir einen Schritt davor. Wir haben eine Demo, die so ein bisschen das Spielkonzept rüberbringt, aber wir steigen jetzt mit der Prototypenförderung in die Prototypenentwicklungsphase ein.
Oh, okay. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, auch für die Leute da draußen, die jetzt zugehört haben und sich schon fragen, mein Gott, wie geil, ich möchte das gerne mal in die Hand bekommen. Also, wenn ich jetzt nach einem Zeithorizont frage, wann man das mal dann in die Hand bekommen könnte, das ist wahrscheinlich unmöglich zu beantworten.
Doch, wir haben, wir möchten das in 2026, möchten wir das veröffentlichen. Ach, ja. Okay. Weil das war uns ja am Anfang sehr wichtig, immer das Projekt klein zu halten, dass wir immer so das Ende, das Licht am Ende des Tunnels wollten wir immer sehen, so dass man nicht vor einem Riesenprojekt, einem Riesenberg von Sachen, die gemacht werden müssen, standen, sondern hey, wir haben diese Sachen, die gemacht werden müssen und es ist realistisch, dass wir es hinkriegen. Und wir erwarten, dass wir das 2026 releasen können.
Eigentlich schon abgefahren, ne? Man hat als Team sich vorgenommen, ein überschaubares, machbares Projekt zu entwickeln und sagt dann voller Erleichterung, 2 Jahre. Ja. Das ist ganz kleiner Zeitraum. Es ist schon abgefahren, oder? Ja. Also das sind ja Zeiträume.
Ja.
Hast du Sorge, dass du irgendwann die Lust verlierst in der Zeit? Also das ist ja, finde ich, eine Frage, die ist ja also berechtigt. Mhm. Also das ist ja wirklich so lange an so einem Spiel zu arbeiten.
Ich glaube, ich habe nicht die Sorge für mich, weil, wie gesagt, ich sehe halt das Licht am Ende des Tunnels. Ich glaube, wenn wir so ein größeres Projekt hätten, wo ja viele Konzepte noch gar nicht so feststehen, weil das halt erst in der Zukunft irgendwie designt wird und du weißt gar nicht, wann das fertig wird, da hätte ich mehr so das Gefühl, mich zu verlieren. Und da habe ich da jetzt gerade irgendwie, man arbeitet halt ohne ein Ziel so ein bisschen. Ja. Aber es ist lustig, dass du es gerade sagst, weil ich lese gerade auf der Empfehlung von einer Freundin ein sehr schlaues Sachbuch irgendwie. Ich weiß gar keine Ahnung. Jedenfalls geht es auch um Motivation und wie man Leute motiviert und so weiter.
Oh.
Also selbst wenn irgendwann die Lust weggeht, ich versuche mir Methoden anzueignen.
Die Werkzeuge. Präventiv quasi schon, sehr gut. Wie ist das denn generell? Das würde mich jetzt zum Abschluss nochmal interessieren, wie du so in die Branche jetzt hineinguckst, von dem Punkt aus, wo du jetzt gerade bist. Also vielversprechende Spielidee, irgendwo in der Prototypenphase, ihr habt eine konkrete Idee, ein Team, das gut zusammen funktioniert. Wie guckst du denn so aber in die Zukunft hinein? Weil Aufhänger der Frage ist so ein bisschen, ne, wenn man so ein bisschen sich in der Branche umsieht, momentan ist es ja ein wenig stiller geworden, aber noch vor Wochen häuften und reihten sich ja die Schließung von Studios und Menschen, die ihre Jobs verloren haben, nur so aneinander an. Man kam ja kaum noch mit. Das geht so weit, man ist ja schon so sensibilisiert, ich als Journalist, dass als Hellblade 2 jetzt rauskam, hat das Entwicklerstudio kurz davor ein Social Media Posting veröffentlicht und das Posting sagte eigentlich nur, hey, es war so eine Texttafel so, also hey Leute, ne, Hellblade erscheint bald, war richtig toll daran zu arbeiten, wir haben alles gegeben, es war nicht leicht immer, wir hoffen euch gefällt, welche Geschichte wir da erzählen, und ich hatte sofort und viele andere Kollegen, Kolleginnen auch das Gefühl, oh Gott, das Studio wird geschlossen.
Oh no.
Was nicht passiert ist jetzt, aber man ist schon so sensibilisiert dafür, wenn man sowas sieht, dass man denkt, oh Gott, das ist kein gutes Zeichen. Deswegen nochmal, wie guckst du denn so in die Branche und auch in deine eigenen Zukunft hinein?
Also diese ganzen Schließungen, das zieht auf jeden Fall runter, aus vielen Gründen. Ja. Also weil das ein bisschen beängstigend ist, weil Leute entlassen werden, die gute Arbeit leisten und so gute Projekte, und man steht daneben und ist so, wieso irgendwie? Ich mache mir für meine persönliche Zukunft jetzt gerade nicht so viele Sorgen, weil wir so geplant haben, dass wir das Spiel theoretisch auch selber veröffentlichen können, ohne einen Publisher. Deswegen, das war am Anfang für uns wichtig. Wir waren kleines Projekt, kleiner Scope. Wir könnten es, zur Not können wir es selbst veröffentlichen. Das heißt, dieses Spiel wird auf jeden Fall rauskommen. So. Was dann danach, soweit habe ich noch nicht gedacht, also vielleicht sollte ich mir darüber Sorgen machen.
Ja, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch ganz gut, das ja. erstmal.
Also MapMap, ich weiß nicht, ich bin ja auch unerfahren, jetzt zu sagen, dass MapMap gut läuft, ist natürlich auch aus der Luft gegriffen, aber wir kriegen viel positives Feedback und das fühlt sich gut an, aber selbst wenn ein Spiel ja vorher irgendwie Gott und die Welt liebt, dann kann sich das natürlich, muss sich das nicht in den Verkaufszahlen ausschließen und das anzeigen. Und da sind wir uns bewusst, dass das im Endeffekt wir so viel machen, also viel alles geben können, aber dann, dass sich nicht unbedingt halt in den Verkaufszahlen zeigt. Anyways, deswegen bin ich da so ein bisschen, okay, Hoffnung für MapMap, es kommt raus, was danach passiert, müssen wir uns offen lassen. Und jetzt nochmal zu der Industriesituation, also es ist auf jeden Fall sehr beängstigend, vor allen Dingen, wenn ich jetzt einen Job suchen müsste und wieder in der Situation wäre, wäre ich so, ja, okay, das jetzt noch eine Junior-Position, Junior-Position in Deutschland sind sowieso schwierig, ja, aber ich habe tatsächlich letztens mit einer Frau geredet, die ein bisschen länger schon in der Industrie ist und schon mehr Erfahrung hat und habe sie auch auf das Thema angesprochen und sie war ein bisschen so, ja, es gibt halt Höhen und Tiefen in Industrien, das kommt und geht und es werden auch jetzt wieder Leute wahrscheinlich die Industrie verlassen, aber die Industrie wird halt bestehen bleiben und wieder vielleicht, also auch wieder Aufschwung erleben. Und weil sie da schon mehrmals durchgegangen ist mit, ja, da haben auch schon ganz viele Studios geschlossen. Und ich als Frischling Industrie kann das natürlich noch so weniger so sehen und bewerten. Deswegen fand ich das eine sehr, ja, erfrischende Perspektive auf das Ganze, das, um sich nicht ganz so runterziehen zu lassen.
Ich hatte da auch, um da vielleicht das noch dazu zu geben, ich hatte auch vor ein paar Wochen eine Reportage geschrieben für einen Auftraggeber über genau dieses Thema, dieses Phänomen, das manche jetzt Menschen dann sogar schon beschrieben hatten als Crash, also wirklich als eine Vollkarambolage mit der Wand. Und da habe ich dann auch mit vielen Leuten gesprochen, die auch schon lange, viel länger noch als ich in der Branche sind, schon seit den 90ern oder was, und denen auch erzählt haben, es gibt eben tatsächlich diese Welt, Wellenbewegung, was natürlich auch nicht gut ist, weil es ist ja alles andere als nachhaltig, schön, wenn man in einer Industrie arbeitet, wo man sagt, alles klar, es wird auch wieder scheiße, wahrscheinlich ziemlich sicher sogar. Das ist natürlich nicht cool. Auf der anderen Seite ist es auch was Beruhigendes, was ich zum Beispiel gar nicht wusste und erst im Rahmen dieser Recherche herausgefunden habe. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Die Quo Vadis in Berlin, die es eine ganze Zeit lang gab, ich glaube zwei Dekaden lang, eine Spielebranchen-Vernetzungsveranstaltung, wo auch international viele Leute nach Berlin damals gekommen sind. Die wurde Anfang der 2000er gegründet, weil auch da es damals hieß, wow, die Branche ist am Boden. Da geht nichts mehr. Wir sind im Crash. Und das illustriert, finde ich, ganz schön. Also wir sind ja jetzt immer noch alle hier. Es gibt tatsächlich diese Wellenbewegung. Es macht es aber auch nur begrenzt gut zu wissen, dass man verlässlich hoch und runter fährt.
Das stimmt. Und es ist natürlich trotzdem traurig für halt alle Leute, die ihren Job verlieren. Ja. All die Studios, die gute Arbeit machen und schließen. Also, ja.
Ja. Gute Arbeit ist nochmal ein gutes Stichwort. Ich muss nochmal einen letzten Satz sagen zu eurem Spiel. Das ist nämlich was, euch ist da wirklich so ein Kunststück gelungen. Und was ich damit meine ist, das ist so eine Spielidee, und das meine ich ganz ernst, da ich sehe mich da auf einer Messe rumlaufen und dann, ne, an den vielen Ständen, zum Beispiel in die Arena Booth Gamescom oder so, laufe ich dran vorbei, stehe vor eurem Spiel und denke mir, naja klar, das ist ja vollkommen logisch, dazu ein Spiel zu machen. Warum habe ich da vorher selbst nicht drüber nachgedacht? Und das, finde ich, ist euch gelungen. Das ist so eine Idee, die liegt auf eine Weise, so auf der Hand, aber auf eine schöne Weise. Ja. Und dann sieht man dieses Spiel und denkt sich so, okay, das ist ja großartig. Warum gab es das nicht viel früher? Genau sowas. Und das, finde ich, da kann man schon stolz drauf sein.
Vielen Dank.
Also wirklich, ja. Ja, also ich drücke die Daumen aus der Ferne. Ich bin wirklich ganz interessiert daran, wie das bei euch weitergeht. 2026 ist dann der Stichtag, da wird eine E-Mail dann bei dir eintrudeln. bitte dann am Nachmittag, vielleicht schaffen wir es ja. Und dann werden wir nochmal sprechen, aber bis dahin erstmal toi, toi, toi. Und vor allem vielen Dank auch für den Einblick, es war wirklich hochinteressant.
Ja, vielen Dank für diese Möglichkeit. Ich habe mich sehr gefreut. Ich kenne tatsächlich den Podcast, okay, cool. Ich habe auch schon Sachen gehört. Aber als wir die E-Mail bekommen haben, habe ich das gar nicht connected. Aber als ich eben deine Stimme gehört habe, war ich so, oh, das kennst du doch.
Ja, normalerweise, sie klingt noch Mühe anders, wie gesagt, wir sind ja jetzt mitten in der Nacht gerade, aber im Grunde, ja, das bin ich. Ja, schön. Okay, also, ich drücke alle Daumen für die Zukunft und für alles Weitere. Liebe Grüße ans Team und dann, wie gesagt, bis 2026.
Ja, vielen Dank.
Gerne. Oh, fast den roten Knopf nicht erwischt. Mein Gott, was ist denn heute los mit meiner Stimme? Überspringt hier gleich mehrere Oktaven immer mal wieder. Naja, Herzlich willkommen zurück im Outro. Ihr habt es geschafft, die Folge liegt hinter euch. Ich hoffe, ihr habt es genossen, so ein bisschen wie bei Herr der Ringe 3. Das war so fantastisch. Man will eigentlich sitzen bleiben und hofft, dass die Schiffe, mit denen, kleiner Spoiler, na, wie heißt er denn? Frodo und wer fährt dann noch mit? Arwen? Nee, wer fährt denn damit? Naja, also, dass Frodo, der da abreist in die ins Land der verlorenen Zeit, um unsterblich zu werden. Ist lange her, dass ich Herr der Ringe gelesen und geschaut habe. Dass er da abreist und dann zurückschaut und sagt so, oi, tschüss, Mittelerde. So, das hätte ich gerne als Webcomic. Vielen Dank, Leute. Wir hören uns nächste Woche wieder am Sonntag.